Der Apostel Paulus ist ja vor 2000 Jahren viel gereist. Reisen tue ich auch gern. Aber da gibt es ein paar Unterschiede. Das Reisen war damals wesentlich beschwerlicher und Paulus hat auch dort Gemeinden gegründet. Und er hat dann danach an verschiedene Gemeinden oder einzelne Gemeindeleiter Briefe geschrieben. Und diese Briefe, diese sogenannten Paulusbriefe, sind im Neuen Testament zu finden. Und dort hat er ganz Unterschiedliches hervorgehoben. Das zeugt davon, dass Paulus die Gemeinden und ihre Situation sehr gut kannte. So schrieb er zum Beispiel seinem engsten Mitarbeiter Titus: Erinnere die Christen daran, dass sie sich staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Einen anderen Schwerpunkt setzt Paulus bei den Thessalonichern. Es ist der Text, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Er steht im 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8. Dort heißt es: Im Übrigen, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu, des Herrn, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt. Denn all das rächt der Herr, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Wie gesagt, im Titusbrief hebt Paulus die Unterordnung dem Staat gegenüber hervor. Welche Hervorhebung fällt uns bei diesem Text auf? Was hebt Paulus hier hervor? Im dritten Vers schreibt Paulus, was Gott von den Christen will, nämlich ihre Heiligung. Welchen Klang hat dieses Wort Heiligung in uns und bei uns? Ungewohnt, überfordernd, abgehoben, befremdlich, fragwürdig in unserer modernen Zeit oder wohltuend, verlässlich, ermutigend, erlebbar, erstrebenswert. Für die heutige Zeit gehört das Wort Heiligung nicht gerade zu unserem Sprachgebrauch. Dabei kommt der Wortstamm heilig gar nicht so selten im christlichen Umfeld vor. Im Vaterunser beten wir: Geheiligt werde dein Name. Christen bekennen sich zur Gemeinschaft der Heiligen. Zudem ist Christen der Heilige Geist zugesagt und so weiter. Was bedeutet nun Heiligung im Zusammenhang des verlesenen Textes? Ich lese noch einige andere Übertragungen, Übersetzungen aus verschiedenen Bibeln. Dort heißt es zum Beispiel: Gott will, dass ihr ganz und gar zu ihm gehört, bei Hoffnung für alle. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Gute Nachricht. Das entspricht dem Willen Gottes, dass ihr euch allein ihm zur Verfügung stellt und euch ganz von ihm prägen lasst, das Buch. Für mich hat Heiligung ganz wesentlich mit Zugehörigkeit zu tun. Christen sind somit Menschen, die in Christus eine Zugehörigkeit zum lebendigen Gott gefunden haben, der sich in der Bibel geoffenbart hat. Sie sind von der Gewissheit bestimmt, dass er sich ganz ihnen zuwendet, dass sie ganz zu ihm gehören, eigentlich zuletzt ihm verantwortlich sind. Von ihm, dem lebendigen Gott, erfahren sie sich herausgenommen in eine Sinnhaftigkeit, eine Bestimmung und Berufung, zunächst für das irdische Leben, das in die Ewigkeit führt. Von Jesus und Gott her hat dieses nun auf ihn ausgerichtete Leben das Ziel, seine Liebe, seine Zuwendung und seine Zuständigkeit für alle Lebensbereiche und seine Geborgenheit lebendig werden zu lassen. Das ist eine Erfahrung, die die Welt nicht andeutungsweise bieten kann. Es ist ein wirklich neues Leben, eine Neuschöpfung, die in dieser Abhängigkeit von Gott zu einer Freiheit führt, die eben nur von ihm zu bekommen ist. Und Gott will, dass Christen in allen Lebensbezügen gemeinschaftsfähig werden. So weit, so gut. Nun leben aber auch Christen noch nicht im Himmel, sondern immer noch auf der Erde. Und auf der Erde menschelt es, auch bei Christen. Christen leben auf keiner Insel, und selbst wenn sie da leben würden, auch dort würde es menscheln. Die Welt, in der wir leben, in der Christen leben, beeinflusst die Christen mehr, als sie oft wahrhaben wollen. Nach meinem Eindruck mehr, als die Christen die Welt beeinflussen. Christen sind den Begehrlichkeiten, die diese Welt bietet, nicht einfach immun gegenüber, unempfänglich oder davor einfach geschützt. Paulus nennt in diesem Abschnitt zwei Dinge, die in die Irre und zwangsläufig in die Unfreiheit führen. Da ist einmal sexuelles Fehlverhalten und zum zweiten Übervorteilung im wirtschaftlichen Bereich. Thessalonik in dieser Zeit befindet sich das römische Weltreich in ihrer Hochblüte. Und in dieser Umgebung findet Paulus eine Kultur des Begehrens und der Gier vor. Und genau davon sollten Christen sich fernhalten. Davon sollte sich eine christliche Kultur unterscheiden, ja geradezu abheben. Und ich finde es interessant, dass Paulus in diesem Text die Heiligung zuerst an der Enthaltung vor sexueller Unzucht festmacht. In anderen Übertragungen heißt es, keinen Umgang mit Dirnen zu haben oder sexuelles Fehlverhalten. Dass Paulus so eine Selbstverständlichkeit den Christen in Thessalonika schreiben muss, zeugt ja schon davon, wie es dort teilweise zugegangen ist. Die dortige Gemeinde lebte, wie gesagt, in einem heidnischen Umfeld. Und da war Prostitution und Fremdgehen nichts Besonderes. Diese Ermahnung an die hiesige Mennonitengemeinde wäre völlig unangebracht und hat mit uns nichts zu tun. Wirklich nicht? Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir von der Welt, die um uns gibt, mehr beeinflusst werden, als wir wahrhaben wollen. Das bedeutet zum Beispiel, dass in der veröffentlichten Meinung die Sexualität längst eine selbstständige Größe erreicht hat. Es ist normal und gesund, diesen Trieb zu befriedigen, wenn der Mensch dazu biologisch in der Lage ist. Es sei ein Alarmzeichen, so heißt es, wenn er diesen Trieb nicht auslebt und befriedigt, dann droht Verklemmung oder gar Persönlichkeitsstörung. Da ist nichts mit Einbettung in der von Gott gegebenen Gabe der Sexualität in das persönliche Gesamtgefüge die Rede. Da wird auch nur sehr selten von einem von Vertrauen geprägten und von der Treue bestimmten Ehe die Rede sein. Oder ist die Rede? Wie soll sich ein junger Mensch in diesem Umfeld orientieren, wenn zu dieser veröffentlichten Meinung passend, zum Beispiel in Zeitschriften immer wieder, die belebende Funktion eines Seitensprungs diskutiert wird? Ja, warum eigentlich keinen Seitensprung? Wer eine solche Chance nicht nützt, wird in Filmen, Theater, Literatur ganz eindeutig meist als Trottel hingestellt. Es gibt den nach Orientierung Suchenden keine Orientierung, wenn der Zustand über die Welt an dieser Stelle nur beklagt wird. Es hilft ihm auch wirklich nicht weiter, wenn in diesem Zusammenhang nur von Unmoral oder Sünde gesprochen wird. Die Menschen wollen glaubwürdig begründet haben, weshalb zum Beispiel ein Seitensprung zerstörend sein soll, um nur ein Beispiel aus diesem Bereich zu erwähnen. Ein anderes zerstörendes Szenario sprach in der vergangenen Woche nicht ohne Grund Papst Franziskus an. Er warnte vor dem Krieg der Zerstörung der Ehe durch die sogenannte Gender Generation. Und dazu passend hat sich diese Woche Folgendes zugetragen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat einen ganz normalen Satz gesagt und der war für seine Partei so schlimm, dass er ihn sofort wieder auf einer Presseerklärung zurücknehmen musste. Er hat nämlich gesagt, so ist und bleibt die klassische Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen. Und das ist gut so. Ende des Zitats. Nun muss ein Politiker nicht die klassische oder die christliche Ehe propagieren. Aber Kretschmann hat ein Faktum beschrieben, dass nämlich die klassische Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen in unserem Land ist. Und das ist eine schlichte Wahrheit. Aber er darf das nicht noch gut finden, was die meisten Menschen bevorzugen. An dieser Stelle wird deutlich, was sich verschoben hat bei uns in unserem Bewusstsein. Die Heiligung der Christen wird an dieser Stelle dadurch erkennbar oder kann dadurch erkennbar werden, dass sie als Zugehörige Gottes nicht Mitläufer oder Mittäter der Irreführungen der Welt sind, sondern mutig und klar die gemeinschaftszerstörende Wirkung dieses Verfehlverhaltens aufzeigen und deutlich machen. Schweigen aus Angst, nicht mehr gesellschaftsfähig zu sein, hilft nur dem Widersacher Gottes, der Christen verunsichern will. Das gilt innerhalb der Gemeinde genauso wie außerhalb. Verunsicherte Christen stören den Widersacher Gottes kaum in seinem Bestreben, das Leben zerstören zu wollen. Sich auf Gott berufende und zu seinen Ordnungen bekennende, die stören ihn gewaltig. Das Zweite, was Paulus anspricht, ist die wirtschaftliche Übervorteilung in vielfältiger Form. Im Duden steht unter Übervorteilung noch Folgendes: Ausmanövrieren, ausnutzen, benachteiligen, betrügen, hintergehen, prellen, überlisten, hereinlegen, leimen, schröpfen und so weiter. Eine ganze Latte von Begriffen, die dazu gehört. Wem es gelingt, den anderen zu übervorteilen, der gehört zu den Gewinnern, zu den Schnelleren, zu den Cleveren, zu den Stärkeren. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, wird das entweder beklagt oder beklatscht. Jüngstes Beispiel: Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Trump soll 18 Jahre lang keine Steuern bezahlt haben. Während seine Gegner das verurteilen, sagt er selbst, offenbar mehrfacher Milliardär, er habe die Steuergesetze auf brillante Art und Weise genützt. Die Gier nach mehr, der Beste, der Schnellste, der Größte, der Erste zu sein, begegnet uns überall. Nicht nur in der Welt und nicht nur in der Politik, auch schon im Kinderzimmer. Bei den Kleinen können wir sehen, dass der Erste und der Größte und der Schnellste zu sein einen sehr hohen Stellenwert hat. Das macht deutlich, aus welchem Holz wir selber geschnitzt sind. Rein menschlich gesehen ist dagegen kein Kraut gewachsen. Wir leben ja in einer Welt, in der Unwahrhaftigkeit längst salonfähig geworden ist. Zum Beispiel, niemand glaubt heute noch, dass das, was uns in der Werbung vermittelt wird, wahr ist, dass das stimmt. Wir haben uns aber so an diese zum Teil deutlichen Lügen und meist gravierenden Übertreibungen gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr merken, was da verkündet wird. Aber so funktioniert unsere Wirtschaft. Eines der ganz großen Weltunternehmen, nämlich Google, bezieht den größten Teil seiner Einnahmen aus der Werbung. Und wir alle können unser Leben ohne Google oder fast alle nicht mehr vorstellen. Ich habe mal bei Google gegoogelt. Sie haben 84% ihrer Einnahmen aus der Werbung. In nicht wenigen Ländern kommt nur der zum Zuge, seine Produkte zu verkaufen, der ein angemessenes Schmiergeld bezahlt. Der größte Automobilhersteller Europas wird zurzeit von einem ungeheuren Abgasskandal erschüttert. Grundlegend geändert wird bei alledem nichts. Warum auch? Die Wirtschaft boomt ja. Die Weltwirtschaft funktioniert, aber ich sehe sie in einer tiefen, nicht nur moralischen Krise. Sie zeigt ihr verzerrtes, ihr verschobenes, letztlich ihr entstelltes Gesicht. Vom redlichen Wandel und Handel ist wenig zu spüren. Ebenso vom wirklichen Leben und den anderen leben zu lassen. Die Gier nach mehr ist nicht zu stillen. Hier ist es ähnlich wie mit der in der Öffentlichkeit propagierten Sexualität. Es ist etwas aus der Ordnung, aus den Fugen geraten. Aber auch das ist nichts Neues. Schon Luther hat gegen die hohen Zinsen als Wucher gewettert. Gemessen an den Beispielen von vorhin kommen wir als Christen doch ganz gut weg. Wir schmieren nicht, wir haben keinen Umgang mit Dirnen, aber wie sieht es bei uns zum Beispiel mit der Steuererklärung aus, mit der Schwarzarbeit? Christen sollen doch die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Wie sieht es aus mit kleinen Vorteilen, die wir uns durch kleine Unwahrhaftigkeiten ergattern? Christen haben vielleicht keinen Umgang mit Dirnen, aber wie sieht es aus mit unseren Begehrlichkeiten, mit unseren Fantasien, mit unserem Umgang mit einschlägigen, verführerischen Seiten im Internet? Wie sieht es mit all dem aus bei uns? Nach meiner Einschätzung könnte ich mit Paulus sagen, ihr habt gelernt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Aber gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden. Fürchtet Gott, indem ihr ihn ernst nehmt, denn er ist es, der ein unbestechlicher Richter ist. Wir können Christen als Geheiligte in dieser verführerischen Welt leben. Sie sind eingeladen, als zu Gott gehörende in der Abhängigkeit und der Zuwendung zu Jesus Christus zu leben und ihm und seinen Worten nachzufolgen, seine Worte und Gebote ernst zu nehmen, aber ihm und wo nötig auch einander Fehlverhalten bekennen, wenn Versagen, Mutlosigkeit, Lieblosigkeit, Angst und weiteres überhand nehmen. Denn Gott ist nicht nur ein unbestechlicher Richter, sondern er ist auch ein gnädiger Gott, der in Jesus Christus seine Liebe ganz deutlich gezeigt hat. Es geht hier nicht um billige Gnade, sondern darum, in allen Lebensbezügen Nachfolger zu sein. Man könnte diesen ganzen Abschnitt, den Paulus hier schreibt, mit einem einzigen Satz zusammenfassen, der heißt: Es ist hilfreich, das Wohl des anderen im Blick zu haben. Im zwischenmenschlichen Bereich ebenso wie im geschäftlichen Bereich. Oder mit anderen Worten: Wer mit den Augen Gottes auf Menschen sieht, hat mehr vom Leben. Gottes Geist und Willen will uns durchdringen und beeinflussen, so wie Pflanzen ihr Lebenselixier aus der Erde in sich aufsaugen, so wie die Luft, die uns umgibt und unseren Atem sättigt, so wie der Aufenthalt unter freiem Himmel unserem Befinden gut tut, unsere Haut tönen und verschönern kann. Und so wie Eheleute und Partner aufeinander abfärben und sich gegenseitig prägen. Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein. Senke sie in unser Wesen tief hinein. Denn dieser größten Gabe ist kein Dienst zu klein. Lass die Wurzeln unseres Handelns Liebe sein, senke sie in unser Wesen tief hinein. Denn dieser größten Gabe ist kein Dienst zu klein. Wir singen jetzt das Lied: Du bist gut, Herr.